Moin, du Held, und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Podcast-Episode. Mein Name ist Patrick und ich freue mich, dass du hier reinhörst. Meine heutige Gästin ist Jette Volland. Jette ist Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin. Ob Film, Fernseh- oder Hörspielproduktion, Jette weiß, wie es geht und worauf es ankommt, um spannende und packende Geschichten zu erzählen. Das hat sie nicht nur kürzlich mit der mittlerweile zweiten Staffel der Mystery-Hörspielserie Forever Club, die unter anderem in der ARD-Audiothek zu finden ist, sondern auch mit zahlreichen weiteren Produktionen bewiesen. Ich bin sehr dankbar, dass sich Jette neben ihren vielen Projekten Zeit genommen hat, mit mir über ihren Werdegang, ihren kreativen Schaffensprozess und vieles mehr zu sprechen. Lasst uns also keine Zeit verlieren. Ich freue mich sehr, sagen zu können, herzlich willkommen im Heldenchaos-Podcast, liebe Jette.
Hallo Patrick, vielen lieben Dank, dass ich hier bin.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich frage erstmal, weil du hast, wenn ich mir deinen Lebenslauf so angesehen habe, so unglaublich viel gemacht. Du hast studiert Produktions- und Medienwirtschaft in München. Dann hast du ganz lange Zeit in Los Angeles, London und München gelebt und gearbeitet. Jetzt, glaube ich, bist du in Berlin stationiert, ne?
Genau.
Dann, was ich eben schon sagte in der Einleitung, Produzentin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Showrunnerin, du schreibst die Dinge auf Deutsch oder Englisch. Du hast ein eigenes Produktionsstudio, Unique Productions, wenn ich das richtig gesehen habe. Unglaublich. Habe ich irgendwas Wichtiges jetzt erstmal vergessen zu erwähnen, was deine Person betrifft?
Ich liebe Hunde. Ich habe eine Hündin und davor hatte ich einen Hund. Also ich bin auch noch Hundemama und außerdem Mama von einem 18 Monate alten Sohn.
Schön, dass du Hunde auch so liebst. Das macht dich nur noch sympathischer als sowieso schon. Du hast mir eben im Vorgespräch ganz kurz verraten, du redest gar nicht so gerne über dich. Und das ist, ich finde das so spannend, dass gerade so kreative Menschen so gar nicht so über sich selbst sprechen, so gerne, sondern vielleicht eher über die Arbeit. Ist das bei dir auch so, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Definitiv, wenn, dann lieber über die Arbeit als über mich selbst. Ich bin nicht so der Mittelpunktsmensch, deswegen auch die Entscheidung, hinter der Kamera zu arbeiten und nicht irgendwie vor der Kamera oder unbedingt vor dem Mikro zu arbeiten. Und ich weiß nicht, also normalerweise ist eigentlich das Business schon, also in dem ich mich befinde, voll von vielen Leuten, die unglaublich gerne auch über sich sprechen. Also so, das stelle ich fest. Aber es bin einfach nicht ich. Ich finde ganz viel davon dann auch irgendwie so ein bisschen aufgesetzt und fake. Und das ist etwas, was ich einfach irgendwie nicht mag. Und ich das irgendwie auch das Gefühl habe, wenn ich das gegen irgendwie meine Überzeugung mache, dass es der andere sofort auch mitkriegt. Und es muss aber auch anders geben. Es gibt da auch gute Beispiele. Salinger hat nie über sich selbst gesprochen und hat ist einer der bedeutendsten Schriftsteller unserer Zeit. Und ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass man so viel über sich selbst spricht, sondern die Arbeit spricht für einen selbst.
Was deine Arbeit betrifft, du hast ja so unglaublich viel gemacht. Also Forever Club, das ist ja jetzt so dein aktuellstes Projekt, was vor einigen Monaten erschienen ist in der ARD-Mediathek. Die zweite Staffel, die erste gibt es ja schon ein bisschen länger.
Ich möchte dich ganz kurz korrigieren, weil ich wurde ja so oft korrigiert vom WDR in meinem Fall. Es ist die Audiothek, die ARD-Audiothek. Ja. Und das ist dir natürlich auch sehr wichtig, dass sie sich abgrenzen von der Mediathek, wobei das natürlich alles das Gleiche ist, nämlich die ARD, die große ARD, die dann drüber schwebt. Aber es wurde so oft auch falsch gesagt bei mir im Studio, bei unserer ganzen Cross-Promo. Deshalb bin ich ja so drauf geeicht.
Es ist aber richtig, dass du mich denn korrigierst, weil es soll ja natürlich auch richtig dargestellt werden. Aber ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes in die ARD-Audiothek. Also auch wenn ich jetzt Mediathek gesagt haben sollte, meine ich aber die Audiothek und dahin ist es dann auch verlinkt. Aber das ist ja Forever Club derzeit dann das aktuellste Projekt. Was ich persönlich super, super spannend fand, war das Projekt We Are. Also WE-R.
Absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Haben ganz viele haben natürlich gefragt, ist das wer, wie wird es ausgesprochen, aber du hast es richtig erfasst. We are.
Okay, tatsächlich ist mir, als ich den Titel gelesen habe, auch sofort, das ist, wird wahrscheinlich We are ausgesprochen. Da verbindest du ja einen fiktiven Podcast mit Social Media Accounts, ne? Von den jeweiligen Darstellerinnen und Darstellern, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und diese Kombination aus beiden, das finde ich unglaublich innovativ. War das auch das Ziel von dir so grundsätzlich beim Schreibprozess, denn so einen Kniff zu finden, was vielleicht so in der Form nicht unbedingt bisher da war?
Also da muss ich dazu sagen, dass das, was du jetzt beschreibst, dieses wahnsinnige Innovative, das war fast ein bisschen Zufall, weil man muss nur mal einen Schritt zurückgehen. We Are war eigentlich oder ist eigentlich eine Social-Serie auf Instagram, die später dann auch auf Snapchat lief. Und ich habe die dann als Audio-Podcast zweitverwertet. Also das war aber leider keine Idee, die ich schon im Vorfeld hatte, dass ich diese Zweitverwertung mache. Aber dieses Innovative an dem ursprünglichen Format eben als Social-Serie war, dass wir eine Geschichte non-linear über verschiedene Social Media Plattformen auf Instagram erzählen. Und das war, und zwar live. Also wir suggerieren, dass es live ist. Wir haben wirklich aufgenommen, wir haben Drehtage gehabt, aber wir hatten damals so ein Tool benutzt, dass es dann wirklich live ausgespielt wird, dass man dann auch wirklich so, vielleicht, es gibt's ja immer noch, aber Instagram hat sich seitdem sehr entwickelt. Das war 2020, also vor 5 Jahren mittlerweile, als wir damit mit dieser Social-Serie rausgegangen sind auf Instagram, da war das halt einfach noch ein bisschen anders und da war halt diese Live-Funktion auch noch, soweit ich mich erinnere, relativ neu. Und wir konnten mit dem Tool dann wirklich dieses voraufgezeichnete Material, Videomaterial, konnten wir dann live ausstrahlen. Und ein Jahr später habe ich dann die Idee gehabt, okay, lass doch einen Podcast draus machen und diese ganzen Aufnahmen, die wir da eben als Video haben, aber natürlich die dann als auch als Audio funktioniert, da verbinden und drumherum um diese ursprüngliche Social-Media-Serie ist dann nochmal ein neuer Fall entstanden, nämlich diese Suche von der Schwester. Ich habe die dann einfach gespielt oder gesprochen. So viel dazu, dass ich eigentlich gar nicht so gerne vom Mikro spreche. Das war gar nicht so geplant. Das war dann einfach so auch so ein bisschen das Praktischste, weil ich immer verfügbar war. Wenn man jetzt, und natürlich auch ich kostenlos verfügbar. Und das war ein irre aufwendiges Projekt. Das waren ja dann auch 19 Folgen, also knapp 25, 30 Minuten. Und eben, wie gesagt, das wurde ein kompletter, diese Suche von dieser Schwester Jette nach ihrer Kleinschwester Kali, die ist komplett neu entstanden. Und wir greifen dann immer in diesen Podcast immer wieder auf dieses Material, was nach außen halt so wirkt, als wenn es wirklich ein echter Vermisstenfall ist. Also das ist auch eben dieser Spiel mit Realität und Fiktion, den wir machen.
Finde ich unglaublich spannend. Und ich habe überlegt, gab es sowas zumindest für den deutschsprachigen Raum in dieser Form schon mal? Und ich persönlich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Würdest du sagen, dass du da so ein neues Format auch ja, vielleicht ein Stück weit auch etabliert hast?
Also ich glaube, was ich am Anfang gemacht habe, diese Social-Serie non-linear zu erzählen, das hat noch niemand gemacht. Ich bin auch dann eingeladen worden, also ich habe dann daraus ja eben auch diese Serie geschnitten für Snapchat, wo klar ist, das ist dann nicht mehr live und in Echtzeit und habe damit auch bei Festivals teilgenommen und war in den USA beispielsweise und das sind ja so die Vorreiter in allem, was so Innovation auch angeht in diesem Bereich. Und da habe ich gemerkt, gerade wenn ich irgendwie auch mir die anderen Filme angeguckt habe, die auch innovativ waren, aber das war immer was ganz anderes. Also ich habe natürlich in so Social-Serien Wettbewerben teilgenommen, also jetzt nicht irgendwie wo normale Kurzfilme oder sowas gezeigt wurden. Und da stach es damals auch noch komplett raus. Und ich habe auch gemerkt in Deutschland, dass ich da irgendwie wahrscheinlich noch einen Ticken zu früh bin, beziehungsweise ich habe immer gedacht, okay, vielleicht mache ich etwas, was dann andere nachmachen oder das passiert dann ein paar Jahre später. Also ich habe sowas nicht irgendwie in der Form gesehen. Ich meine, der große Klassiker, aber das ist jetzt natürlich auch nicht deutsch, ist Blair Witch Project, wo man so ein Found-Footage-Material hat, also auch dieses allein, also es macht ja was mit einem, wenn man so einen Film guckt und vorne steht einfach der Disclaimer, dieser Fall beruht auf wahren Begebenheiten. Also bei mir macht es damit einfach total was. Und das, wenn du dann eben auch noch so tust, als wenn dieses Material auch noch irgendwie alles echt ist. Und mich hat das sehr fasziniert, dieses Blair Witch Project damals schon. Aber ich meine, ich war da, glaube ich, noch viel zu klein, musste es dann irgendwann mal heimlich später geguckt haben oder dann doch nicht mehr so heimlich, aber nicht im Kino definitiv. Und ich meine, das gab schon mal irgendwie so einen Versuch, sowas in diesen Lost Place, Beelitz-Heidstätten zu machen, aber das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also ich würde schon sagen, ich habe da was sehr Innovatives gemacht und mein Antrieb war mit dieser Social-Serie, ich komme gleich nochmal zu der Audioserie, war es vor allem was für die junge Generation zu machen, die Gen Z, und wollte sie eben dort, wo sie den ganzen Tag, also wir müssen jetzt wirklich nochmal 5 Jahre zurückgehen, mittlerweile sind wir bei TikTok und nicht mehr bei Instagram, das ist mir schon sehr bewusst, aber ich wollte halt die dort erreichen, wo sie eh den ganzen Tag 24/7 sind, und das war damals Instagram, und es war für mich sehr gezielt auch dieses Genre Mystery, weil es einfach wahnsinnig gut funktioniert in dieser Zielgruppe, also da war jetzt nichts dem Zufall überlassen, sondern ich habe mir da einige Gedanken gemacht, außerdem habe ich eine junge Schwester, denn wir sind 15 Jahre auseinander und die ist genau diese Zielgruppe. Und so kam einmal noch das Interesse auch für diese Zielgruppe überhaupt was zu machen, weil es da auch so wenig gibt, so wenig Authentisches. Und das mit dieser Audioserie, dass man in einer Audioserie oder in einem Podcast auf etwas zurückgreift, was man sich dann auch wirklich nochmal, also wo man wirklich ins Internet gehen kann und da einfach dann googelt, das gab es so auch noch nicht. Also ist mir nicht bekannt, und das war sicherlich auch damals dann für meinen Auftraggeber das zündende Element. Also da kam sehr schnell die Rückmeldung. Wir haben so einen kleinen Dummy gemacht und da kam innerhalb von wenigen Tagen das Go, dass die das gerne machen wollen.
Da, wo du Blair Witch Project sagst, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ja, das ist auch für mich ein ganz, ganz prägender Film. Und ich finde es total spannend, was du sagst, wenn man so am Anfang liest, ob jetzt das ist ein Film, egal welches Medium, das beruht auf wahren Begebenheiten, dann ist es zumindest bei mir so, ich bin dann noch mal irgendwie fokussierter, was jetzt so alles passiert. Und auch im Nachgang so, Mann, so in der Art ist das tatsächlich passiert. Oh mein Gott. Gut, bei Blair Witch Project, das war ja das erste so großartige, was Found Footage betrifft. Da wusste man es noch nicht besser, dass sie es einfach gefaked haben. Aber auch mit welchen Mitteln und sowas, dass die Darsteller und Darstellerinnen halt so agieren, wie sie agieren, das war ja auch schon damals total innovativ, dass die teilweise ja auch gar nicht wussten, worum es jetzt so geht.
Nee, und was ich total spannend fand, Entschuldigung, dass ich unterbreche, damals bei Blair Witch haben die ja dann sogar auch eine Website aufgesetzt und dann die ganze Geschichte von der Hexe von Blair aufgeschrieben und mit auch so angeblichem Material hinterlegt. Also das ist wirklich auch, selbst wenn man dann wusste, dass es eigentlich nicht echt ist, war man sich dann doch nicht mehr so sicher, wenn man auf dieser Website war. So ging es mir jedenfalls. Die gibt es auch übrigens noch. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es die noch gibt. Und ja, das war schon echt cool, was die damals gemacht haben.
Absolut, absolut. Also immer noch einer. Also es ist wirklich so, wenn ich jetzt so 5 Filme nennen müsste, die mich wirklich so auch geprägt haben und die immer noch so in meinem Kopf rumgeistern, ist das auf jeden Fall einer davon. Und ja, ein Grund dafür ist halt auch diese Marketing-Maschinerie, also wie sie es damals halt auch wirklich komplett neu umgesetzt haben, sehr beeindruckend. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast eine etwas jüngere Schwester, 10 Jahre plus, 13 Jahre?
Also fast 15
Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre jünger, und du hast jetzt zumindest was We Are. Das ist ja nur eins deiner zahlreichen Projekte. Das auch da bewusst für die Gen Z geschrieben. Wenn ich mir jetzt auch so Forever Club anhöre, dann spricht das ja auch ein etwas jüngeres Zielpublikum an. Ist das so dein Fokus, was auch das Thema Schreiben dann betrifft, wenn du dir eine Geschichte dann einfallen lässt, dass du eher jüngere Menschen damit ansprechen möchtest, oder entwickelt sich das so während des Schreibprozesses?
Also ich kann da nicht so ganz eindeutig, ich würde eher mit ja antworten, weil wenn wir jetzt Forever Club sagen, dann das war eine klare Aufgabenstellung, dass ich eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Das ist einfach, die Genese von diesem Projekt war die, dass der WDR mich angesprochen haben. Also ich glaube, das war kein öffentlicher Pitch, so wie ich es verstehe oder wahrgenommen habe. Und die haben jemanden gesucht und die haben davor einfach We Are, das Verschwinden meiner Schwester, gehört und sind so auf mich gestoßen. Und deshalb war es erstmal wie klar, okay, ich mache junge Stoffe oder Stoffe für junge Menschen oder kann es zumindest. Und also da war es einfach vorgegeben. Und jetzt zu dem eigentlichen Ja ist, dass mein Interesse für die Zielgruppe ist einfach gegeben. Und das ist ja auch ganz unabhängig von Generation XYZ, weil es gibt immer eine junge Generation und vor allem auch wir, jeder war mal jung, egal wie alt wir jetzt sind oder halt einfach in diesem Zeitfenster. Mein Jung ist ja jetzt auch so eine Definitionssache, ja, aber wenn wir mal über jung sprechen, dann halt so im heranwachsenden Alter. Und ich finde, das ist einfach schon mal an und für sich also dieses Thema Erwachsenwerden, ein so universelles Thema, weil es jeder durchmachen muss, der zwangsläufig erwachsen wird oder halt einfach älter wird. Wir werden ja alle älter. Und deshalb finde ich das so ein tolles Thema, weil das ist auch die Zeit, wo man die, würde ich jetzt sagen, aber ich glaube, da stimmen mir sehr viele zu, die größten Emotionen durchlebt und einfach diese Emotionen, egal in welche Hochtiefs, das zu spüren, das ist das Erleben und das ist so intensiv und das finde ich super reizvoll an für junge Menschen noch zu schreiben oder einfach Geschichten zu schreiben über junge Menschen, die sowas durchleben. Und ja, ich glaube deshalb so ein bisschen so ein Jein. Ich würde nicht ausschließen, ich habe auch schon andere Stoffe entwickelt, da sind die Figuren älter. Also ich würde jetzt auch nicht nur sagen, ich mache nur das, aber mein Interesse liegt auf jeden Fall schon mal sehr stark darauf. Und was Forever Club angeht, ist es ganz interessant, dass hier sollte wirklich die junge Zielgruppe angesprochen werden, wird sie auch. Aber, und ich weiß auch warum, ich kann es mir gut vorstellen, warum, aber es ist tatsächlich wird es von 30-Jährigen, 40-Jährigen, 50-Jährigen, auch über 50-Jährigen Menschen gehört, weil es scheint eben einerseits zu funktionieren, was ich sage, dass man was Universelles anspricht, was jeder einfach mal so durchlebt hat und wo man sich auch dann ab einem bestimmten Alter wieder gerne zurückerinnert, weil irgendwann so in den 20ern hast du keinen Bock über deine heranwachsende Zeit, glaube ich, so viel nachzudenken, dann bist du halt schon längst drüber und weißt, wie alles läuft. Und dann kommt es aber irgendwann, dass man dann gerne wieder zurückdenkt. Und bei Forever Club haben wir ganz klar eben auch nochmal diese Zeitebene, gerade bei Staffel 1, dass wir auch in die 90s zurückspringen, auch mit der Musik und alles. Und da ist dann ganz natürlich klar, dass sich die Generation da gerne mit auch nochmal irgendwie befasst und das gerne konsumiert.
Also ich nicke ja schon, während du hier ausholst und erklärst. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, finde es aber trotzdem unglaublich spannend, als ich in Staffel 1 und 2 die durchgehört habe, einfach so diesen jungen Menschen zu folgen und einfach immer wieder festzustellen, ja Mensch, als ich damals jung war, war ich ähnlich, in ganz, ganz vielen Dingen. Das macht es dann halt auch einfach für mich als älteren Zuhörer dann auch wieder spannend, dem Ganzen nochmal so auf neuen Wegen zu folgen und sich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, auch dem Ganzen so verbunden zu fühlen, wie die Charaktere auf bestimmte Dinge halt reagieren, was sie tun, was sie nicht tun und so. Und, das Produktionsdesign, was mir jetzt auch Forever Club direkt aufgefallen ist, das ist wirklich richtig hochwertig. Also das wirkt nicht irgendwie wie was von der Stange, es sind ganz viele Sounds, es wirkt irgendwie so gefühlt von allem so dreidimensional. Du hast eben schon die Musik angesprochen, die ich übrigens auch in Staffel 2 grandios finde. Und ich habe ein Review auf heldenchaos.de dazu geschrieben, wo ich sagte, Mensch, bring da eine CD raus, weil ich die Musik einfach so großartig klasse finde. Und das ist ja auch ein Träger von Emotionen dann in so einer Geschichte. Hast du das Produktionsdesign, also neben der Geschichte, die du geschrieben hast, hast du auch das Produktionsdesign dann inne gehabt? Oder lief das dann über den WDR?
Also Staffel 1 habe ich auch komplett selber produziert, also die ersten 20 Folgen. Staffel 2 dann nicht mehr. Und aber dadurch, dass ich Staffel 1 auch schon gemacht habe, war klar, dass Staffel 2 muss ich genauso anhören. Also das war dann einfach auch schon festgelegt. Also auch gerade, dass der Musikeinsatz und sowas, das ist komplett auch in Staffel 2 meine Handschrift. Also dieses ganze tolle Sounddesign nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist zu wenig, aber dieser Überbegriff nenne ich jetzt mal Sounddesign. der ist tatsächlich vom WDR und es sind einfach tolle Techniker, Technikerinnen, die das gemacht haben, aber sonst alles, sonst wann, welche Musik, wie lange auch zum Einsatz kommt, das bin ich und auch in was für einem Verhältnis das zueinander wahrgenommen werden soll. Also für mich war klar, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht irgendwie so, das hört sich immer total, ich mag das nicht, aber ich muss es leider bei mich selber sagen, ich habe nichts mit Audio am Hut gehabt, bis eben diesem Podcast da über das Verschwinden meiner Schwester, diese Zweitverwertung von We Are. Und es war eben auch, wie gesagt, einfach nur so ein Versuch und der aber super viel Spaß gemacht hat, mir auch sehr viel gezeigt hat und auch aufgegangen ist. Und dann bei Forever Club, es war zunächst einfach ein Pitch, dass ich eigentlich das nur schreiben soll, aber ich habe schon in diesem Pitch-Prozess gemerkt, das ist ein Projekt, das liegt mir sehr am Herzen und das ist nicht so, was ich einfach so abgeben kann. Ich wurde es dann eben, der WDR hat sich auch für mich dann entschieden und die haben dann sehr schnell gemerkt, okay, ich habe eine sehr klare Vision, wie das sein soll und haben es mir dann sofort zugetraut und mir eben auch die Möglichkeit gegeben, das zu produzieren. Und ab dem Moment hatte ich komplette Freiheit und ich habe auch da wirklich sehr Glück gehabt, dass ich mit tollen, damals war es ein Redakteur, eine Redakteurin, bei der zweiten Staffel waren es dann zwei Redakteurinnen, zusammengearbeitet habe. Auch in der zweiten Staffel war es eine tolle Zusammenarbeit mit den beiden Redakteurinnen und die mir einfach sehr viel Freiraum gelassen haben und da vertraut haben. Und das ist ja auch nicht irgendwie so was Selbstverständliches, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Und dadurch konnte ich machen. Und ich habe mir natürlich auch andere Hörspiele angehört, ganz klar. Und ich kenne auch die ganzen klassischen Hörspiele, so die man so als junger Mensch durchmacht, aber halt nicht dieses, was man jetzt konsumiert. Und da ist mir aufgefallen, dass halt sehr viel, ich nenne es mal ein bisschen Mäusekino ist, also dass man dann die Geräusche übertrieben laut hört oder die Person auch sehr, sehr deutlich sprechen, also sehr akkurat, sehr, sehr toll, schön sprechen. Und das wollte ich aber alles nicht, weil ich eben für die jungen Leute was mache. Und da ist halt diese Authentizität so, so wichtig. Oh, die riechen das schon irgendwie meilenweit, wenn da irgendwie was Fake ist. Und deswegen war für mich irgendwie klar, okay, ich möchte das einerseits eben so authentisch wie möglich klingen haben, auch so vom Sprechen. Und dass man einfach spricht und nicht irgendwie dieses schöne Geschulte, was man auf der Schauspielschule oder als Sprecher, Sprecherin lernt. Und außerdem auch so von dem ganzen, dieses Verhältnis, das ist einfach, also Verhältnis von Ton und, also Ton ist ja bei Audio, es gibt ja eigentlich nur den Ton, es ist schon klar, aber es gibt ja so viel verschiedene Ebenen, also die Sprache, dann eben die Geräusche, die Musik, dann auch noch die komponierte Musik und dass das alles möglichst auf dem gleichen Verhältnis ist und einfach wie so ein Netflix für die Ohren, habe ich immer gesagt, oder HBO für die Ohren soll das sein, was ich da mache, dass es einfach Bam macht und dass du wirklich so in so einem, irgendwie so eine Art Kinoerlebnis du hast. Bloß halt für die Ohren. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir schon auch gelungen ist. Und gerade eben auch diese, was du sagst, der Einsatz von Musik. Und damit meine ich eben diese Songs, die waren auch für mich unglaublich wichtig, weil das ist neben Freundschaft beispielsweise einer der wichtigsten Themen für junge Leute, Musik, sich darüber eben auch, du sagst Emotionen, einfach so eine Art von Kommunikation auch untereinander. Musik zu hören, sich Musik weiterzuempfehlen und ja, es ist ein Lebensgefühl,
also das,
was da transportiert wird.
Ich würde sagen HBO-Hörspiel anstelle von Netflix, weil bei Netflix gibt es zu viel Ramsch.
Ja,
dann lieber HBO.
Das ist schön. Dann reiche ich mich gerne ein.
Na, also das ist tatsächlich auch bei mir, ohne jetzt dir Honig um den Mund schmieren zu wollen, ja, aber das ist mir wirklich direkt aufgefallen, dass es sich bei Forever Club, bei der Produktion, einfach um eine andere Art von Hörspiel handelt. Durch dieses, ich nenne es jetzt Sounddesign, ja, durch diese Vielschichtigkeit, da passiert ganz, ganz viel. Wenn ich jetzt von Lagen spreche, von Soundlagen, dann ist das nicht nur eine, sondern für mich, für mein Ohr ganz viel übereinander gestaffelt, wo ganz viel passiert. Und dadurch hat sich von Anfang an so eine ganz große Audio-Welt in meinem Kopf aufgetan und mich sofort gefangen. Und dann auch das, was du sagtest mit diesem mal schleifen lassen. Interessanterweise habe ich auch genau das in meiner Review auch erwähnt, dass es da halt anders abläuft als vielleicht in so klassischen Hörspielproduktionen, wo ja, was du ja sagtest, ne, die Schauspielerinnen und Schauspieler eher sehr geschliffen, sehr sauber klingen und dass es da eher nicht so geschliffen klingt, was nicht negativ gemeint ist, sondern eher authentisch das Ganze dann halt auch nochmal darstellt. Finde ich auch sehr, sehr spannend, da so einen anderen, eher ungewohnten Weg zu gehen. Zum Thema Schreiben. Kannst du dich noch irgendwo so an einen Punkt in deinem Leben erinnern, wo du sagtest, Mensch, das Schreiben, ja, das möchte ich gerne zukünftig hauptberuflich forcieren und das möchte ich machen, das ist mein Weg. Gab es da irgendwie so einen bestimmten Punkt oder hat sich das so praktisch eingeschlichen?
Also ich kann nicht sagen, dass ich schon in meiner Kindheit genau wusste, dass ich mal Autorin werde für irgendwie Drehbücher oder Hörspiele. Das kann ich aber nicht sagen. Also das ist auch so dieser ganze, dass ich mal Richtung Film mich entwickle und sowas, das kam alles erst später. So, ich habe natürlich schon so, oder was heißt natürlich, ich habe auch als Kind, das habe ich auch erst letztens gefunden, habe ich schon Geschichten geschrieben, die, wenn ich sie jetzt lese, mich dann auch überraschen, wie, ich will jetzt nicht sagen, wie gut die sind, aber dann doch irgendwie, wie die dann schon einfach schon so einen Spannungsbogen so haben. Und da, das muss ich irgendwie unter 10 Jahren geschrieben haben. Also da ist schon irgendwie dieses Interesse immer da gewesen, auf jeden Fall für diese ganze, für Geschichten, egal was für eine Form, ob Bücher oder eben dann auch Filme. Ich habe unglaublich viel gelesen, schon als Kind, als Jugendliche und auch sehr viel an Filmen konsumiert, auch als Jugendliche. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in diese Richtung gehe. Also ich wollte ursprünglich, ich habe es vorhin so richtig schön verneint, ich wollte ursprünglich Schauspielerin werden und habe auch in Theatergruppen gespielt. Ich war einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo man sich dann bewirbt an Schauspielschulen, wobei ich habe es tatsächlich auch an einer gemacht, wurde natürlich nicht angenommen, war für mich auch ein ziemlicher Downer, aber ich war einfach noch nicht reif genug in dem Alter. Also ich wusste noch nicht so genau, oder ich hatte vielleicht noch nicht das Selbstbewusstsein, sagen wir es mal so, und habe auch zunächst was anderes studiert als Film und bin dann aber immer wieder irgendwie in Berührung gekommen mit Film und habe mich dann bei der HFF beworben. Du hast es ja erwähnt, an der Hochschule für Fernsehen und Film habe ich dann Produktion und Medienwirtschaft studiert. Das war auch eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, nicht Drehbuch zu studieren, wobei ich für mich eigentlich klar war, ich will meine eigenen Stoffe machen. Und vielleicht nochmal so einen Schritt zurück. Es ist gar nicht so, warum ich das mache, was ich mache und warum ich schreibe, ist, ich bin vom Typ her jemand, der und ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt bei mir, das kann bei ganz vielen anderen auch so sein, ne? Aber das, man weiß ja nur, wie man sich selber fühlt. Und ich habe unglaublich viele Emotionen und das kann ich eben sehr gut als Drehbuchautorin ausleben. Also beziehungsweise ich habe sehr viele Emotionen, aber bin auch auf der anderen Seite sehr kontrolliert. Und das ist für mich ein unglaublich toller Beruf und Weg, da Emotionen einfach zu erleben, weil wenn ich schreibe, dann fühle ich ja alles einmal, egal welche Person, also durch jede Person muss ich natürlich einmal gehen, auch also durch unsere bei Forever Club Hauptfigur Mika, aber genauso auch durch Vergil, weil das, was ich da schreibe, das finde ich auch ganz wichtig, also das muss ich wirklich einmal richtig gefühlt haben und das ist für mich der perfekte Beruf, das zu tun. Ich habe erst Produktion und Medienwirtschaft studiert, aber das war für mich eine sehr bewusste Entscheidung, habe ich ja schon gesagt, mit der Intention, meine eigenen Stoffe zu machen. Und als Produzent hast du einen idealen Überblick über alles, was für die ganzen Bestandteile in einem Film oder auch eben dann jetzt nicht im Bereich vom Audio und habe da den bestmöglichen Überblick und so war das für mich eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne, ich studiere das, aber das schließt für mich nicht aus, auch andere Bereiche zu machen. Und in diesen ganzen Regiebereich bin ich dann da wirklich eher durch Zufall reingerutscht, weil ich eben so stark mich mit meinen Stoffen identifiziere und da so eine klare Vision habe, dass das für mich dann irgendwie naheliegend ist, dass ich das selber mache oder selber machen möchte. Und habe bisher immer die Chance bekommen, das zu tun. Genau. Mhm. Und so ist, also es ist nicht so eine, ist nicht diese klassische Antwort, die immer sehr schön zu lesen ist, dass man irgendwie schon die Super 8 Kamera zu Hause hatte und dann schon als kleiner Mensch da Aufnahmen gemacht hat. War's nicht.
Wenn du jetzt so die Bereiche, in denen du aktiv bist, also Produzentin, Drehbuchautorin, Regisseurin, gibt es da irgendwie so einen Bereich, den du besonders gerne ausfüllst?
Also am liebsten schreibe ich, würde ich sagen. Das ist schon etwas, weil das, da bin ich komplett für mich und auch zunächst komplett ohne, dass ich ein direktes Feedback erhalte, sobald du nach draußen gehst. Mit dem Stoff ist es natürlich schon wieder was anderes, aber auch dann im Aufnahmeraum bist du ja auch, wenn wir jetzt beim Audio bleiben oder dann eben am Set, beim Film, hast du unmittelbares Feedback von deinem Team. Also es ist einfach, also als sensibler Mensch zumindest spürst du das ja mindestens schon mal und dann kriegst du natürlich auch das Feedback von den Schauspieler, Schauspielerinnen oder Sprecher, Sprecherinnen, ob die jetzt was mit deinem Text anfangen können oder nicht. Also sowas spürt man natürlich so. Und deswegen, ich find den Bereich, wo ich noch ohne Feedback bin, wo ich einfach komplett mit mir und dem Projekt, an dem ich arbeite, sein kann, am angenehmsten, am schönsten.
Jetzt hast du eben schon erzählt, was jetzt auch das Geschichtenschreiben betrifft, schon immer sehr viel gelesen hast. Gibt es da aus der Kind-, Jugend- oder Studienzeit so Autorinnen oder Autoren, die dich so besonders geprägt haben, besondere Bücher? Du sagtest eben, Blair Witch Project, jetzt was einen Film betrifft, hat dich da auch ein Stück weit geprägt und inspiriert. Wie sieht es so bei dem Thema Bücher aus? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz, ganz viel kommt.
Müsste jetzt eigentlich ganz viel kommen. Es ist so, wie wenn man dich fragt, also so geht es mir auf jeden Fall. Ich glaube, wahrscheinlich dir auch, was waren die letzten 5 Serien, die du geguckt hast und plötzlich hast du keine Ahnung mehr, so blank. Ich versuche mich mal zu reduzieren. Also mir fallen da schon natürlich viele an. Als Jugendlich oder als Kind habe ich sehr viel so im Bereich von, also ging auch immer alles um Freundschaft und um welche Abenteuergeschichten. Enid Blyton, kennst du bestimmt, die 5 Freunde, aber da habe ich diese Geheimnis-Bücher unglaublich gerne gelesen. Es war, glaube ich, so meine Erfahrung, wie ich so überhaupt in die Bücherwelt reingekommen bin. Also es waren immer irgendwelche Fälle, die Jugendliche gelöst haben. Und später war es dann, klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber so die ganze Weltliteratur einmal rauf und runter. Also insbesondere Hermann Hesse hat mich sehr geprägt und es ist auch so ein Autor. Ich will mich auf gar keinen Fall, ich habe vorhin Salinger erwähnt, ich will mich nicht mit denen einreihen, auf gar keinen Fall. Aber Hesse ist auch so ein Autor. Was ich an ihm liebe, ist der, natürlich ist die Art und Weise, wie er schreibt, jetzt nicht irgendwie mehr so, dass, als wenn, das kannst du nicht vergleichen mit irgendwie Bestsellern oder sowas. Aber es ist eben auch dieses Universelle. Du verstehst es immer noch, auch mittlerweile 80 Jahre später kannst du immer noch was mit diesen Themen anfangen, weil es eben dieses, was Universelles ist, dieses Heranwachsende oder dieses Erwachsenwerden. Das habe ich unglaublich gerne gelesen. Oder auch den Russen Dostojewski, der einfach sehr komplexe Figuren erschaffen hat. Also zum Beispiel Schuld und Sühne, so sein bekannt ist. Und also komplexe Figuren, aber auch eben die Themen sehr, sehr tiefgründig und ja, einfach sehr, sehr, auch sehr intensiv geschrieben hat. Also das waren so die ich unglaublich gerne als Jugendliche dann auch gelesen habe. Also gerne klingt es irgendwie ein bisschen absurd, aber ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Und ja, heutzutage bin ich, glaube ich, so jemand, der schon auch gerne Popliteratur liest. Und da würde mir zum Beispiel einfallen Benedikt Welz, den ich echt wunderbar finde. Leider schreibt er nicht mehr. Also zumindest habe ich gelesen, dass er jetzt aufhören möchte. Aber den finde ich, den mag ich unglaublich gerne.
Wenn wir mal so auf deinen Schreiballtag, so sag ich es jetzt, ja, mal blicken. Gibt es so bestimmte Routinen oder Rituale, so die du für dich pflegst, um halt so in diesen kreativen Schreibfluss zu kommen? Oder ist es kein Problem für dich, dich vor den Rechner zu setzen und sagen, so jetzt, okay, dann jetzt schreibe ich ein Skript oder ein Drehbuch oder eine Geschichte?
Also so bewusst habe ich keine Routinen, Rituale. Ich schreibe unglaublich gerne morgens. Mhm. Am liebsten noch im Schlafanzug, damit, ich weiß nicht, alles andere würde mich ablenken, irgendwie so vor, sich richtig so fertig zu machen. Deswegen, das liebe ich auch an meinem Beruf, dass ich das von zu Hause machen kann und nicht erst mich irgendwie anziehen muss, um irgendwo rausgehen zu müssen und dann sein zu müssen. Tatsächlich, also wirklich am liebsten morgens. Und da reicht mir manchmal auch nur eine halbe Stunde. Also bei mir ist, ich habe ein sehr stressiges Leben so gefühlt und das ist, also es ist immer irgendwie zeitknapp und ich kann irgendwie sehr gut auch unter Druck schreiben oder einfach, wenn ich weiß, ich habe jetzt wirklich nur eine halbe Stunde, dass ich dann aber unglaublich viel plötzlich in dieser Zeit schreibe oder auch eine Stunde oder anderthalb Stunden. Klar gibt es auch Tage, wo ich, die ich dann irgendwie mehr zur Verfügung habe, dass ich das machen kann und dann schreibe ich auch länger. Also das klingt jetzt irgendwie so, als wenn ich immer nur eine halbe Stunde schreibe, aber damit will ich einfach nur sagen, ich kann sehr gut unter Druck schreiben und habe auch nicht diese Angst vor einem weißen Blatt oder einem leeren Blatt. Ich hatte noch nie eine Schreibblockade. Also ich wüsste gar nicht, wie sich das anfühlt, aber kann ja noch kommen. Ich glaube, das meiste, was aber so ist bei mir, was dazwischen passiert, also tatsächlich im Alltag. Ich denke, also dieser ganze Prozess, Schreibprozess, ist bei mir nicht nur eben dieses Schreiben, merke ich, sondern das außen drum, da passiert so für mich das, was, also die größte Arbeit eigentlich am Schreiben oder am Geschichten, Ausdenken, Erzählen. Im Alltag, oder auch abends vor im Bett ins Bett gehen oder auch in der Nacht, wenn man aufwacht und mal kurz nicht weiterschlafen kann oder sowas, dass ich halt einfach auf etwas rumdenke und denke und denke und dabei dann diese Geschichte entwickle oder die Figuren entwickle oder, also so ist es jedenfalls bei mir. Ich kann das nicht mit jemand anderem vergleichen. Ich habe bis jetzt noch nie so das mich mit jemandem darüber so unterhalten, wie es bei jemand anders ist, aber es gibt nicht dieses irgendwie so Wahnsinn. Also ich würde nicht sagen, ich habe keine Struktur, weil ich bin ein sehr strukturierter Mensch, aber ich brauche zumindest nicht irgendwie für mich so eine Aktstruktur, die ich vorher festlege oder sowas, sondern es kommt dann auch automatisch.
Oder um ein Klischee zu bedienen, was du sicherlich nicht tun wirst, aber so wie man sich das vielleicht vorstellt, ja Mensch, dann fährt die Autorin in eine Berghütte ganz verlassen und sich da dann 2 Monate fokussiert auf eine Geschichte zu stürzen oder sowas, das liegt dir wahrscheinlich dann fern. Knopfdruck.
Ich würde es nicht ablehnen. Das hört sich für mich sehr schön an.
Wie sieht es denn aus, wenn du so Auftragsarbeiten wie jetzt zum Beispiel vom WDR bekommst, wo der WDR auf dich zukommt und sagt, Mensch, Jette, schreib uns doch bitte eine fantastische Geschichte für Forever Club. Ja? Oder aber du hast wirklich so dieses leere Blatt Papier vor dir, wo du schalten und walten kannst, wie du möchtest. Was ist denn dir da lieber? Wirklich das komplette freie Schreiben oder zumindest so bestimmte Eckpunkte da mitzubekommen?
Ich hatte dieses klassische Auftragsschreiben bisher noch nicht, weil auch Forever Club hatte. Die es gab so grundlegende Pfeiler, an die ich mich halten sollte oder die vorgegeben waren, aber die ich auch von mir aus bedient hätte. Zum Beispiel, dass die Hauptfigur weiblich sein soll. Aber ich bin noch nie in diese Situation gekommen, dass ich so wirklich so eine richtige Auftragsproduktion, wo sehr, sehr klar definiert ist, was ich schreiben muss, schreiben soll. Bis jetzt hatte ich es auch für mich ausgeschlossen, dass ich das also machen möchte. Ich kann es mir schon vorstellen, aber ich würde, glaube ich, sagen, ich würde immer gerne vorziehen, dass ich die maximale Freiheit habe. Also klar, beim Unterschied jetzt zum Beispiel zu We Are, zum Forever Club, ist eben, dass du dann noch einen abnehmenden Redakteur oder Redakteurin hast, wie eben jetzt im Fall vom Forever Club, und das ist dann schon nochmal was anderes, dann wird dann auch mal hier und da über etwas diskutiert, aber das meinte ich eben, entweder läuft es immer so oder ich hatte da irgendwie besonders Glück, aber ich habe das als sehr maximale Freiheit da auch empfunden und es gibt auch hier und da, das will ich gar nicht irgendwie jetzt kleinreden oder so da wegreden, es gibt schon auch mal Diskussionspunkte, aber und ich bin auch niemand, der irgendwie sagt, dass nur ich weiß, wie das funktioniert. Also wenn ich da irgendwie in der Diskussion irgendwie so merke, ich kriege dadurch einen Impuls, es dann doch in die andere Richtung zu machen, dann kann ich kann unglaublich gut auch anders denken und dann umdenken und muss da nicht dran festhalten. Es kommt tatsächlich weniger vor, es kommt schon auch mal vor und das finde ich dann auch nur bereichernd. Also es ist schon auch der Vorteil bei so einer Auftragsarbeit ganz klar, dass du natürlich irgendwie so ein bisschen eine Form von Sparringspartner hast. Jetzt außer mein Mann, der mein erster Lese überhaupt ist und den ich immer fragen kann und das ist auch ein super toller Austausch. Das ist dann halt der Vorteil bei so einer Auftragsarbeit, dass du ganz gezielt dann auch über alles sprichst, über die Inhalte und da auch rot markiert bekommst, wenn irgendwie was nicht Sinn macht. Und das ist auch erleichternd, weil du, also als Autor musst du wenn du etwas, die erste Staffel hatte 20 Folgen und die ist auch unglaublich schnell produziert worden. Also mit produzieren meine ich alles von A bis Z, also von der Idee, dem Schreiben, den Aufnahmen und dann der ganzen Postproduktion und dem Release. Das war ein Jahr. 20 Folgen, das ist schon viel und da kannst du gerade auch sehr schnell irgendwie den Überblick verlieren, auch über deine Figuren natürlich auch im Schreibprozess, wo ich aber sehr gut drin bin. Also das ist auch eben dann die Produzentin, die bei mir dann auch, die mir da hilft einfach so, dass ich so strukturiert auch überhaupt einfach als Typ bin, auch bei diesem, was ich gesagt habe, dieses auch unter Druck einfach zu schreiben. Ich glaube, das ist einfach dieser Anteil von Produzentin in mir. Und es ist aber trotzdem hilfreich, wenn du da immer noch jemanden hast, der double-checkt und sagt, aber hier war es doch, da war er doch so alt und also so Kleinigkeiten.
Ja. Es gibt ja Autorinnen, Autoren, die schreiben drauf los und schauen während des Schreibprozesses, wohin sich so die Geschichte entwickelt. Und dann gibt es die andere Seite, die im Vorfeld, bevor sie eigentlich das ja eigentliche Schreiben anfangen, erstmal so, um was soll es gehen? Welche Charakter sollen da mitspielen? Wie sind die vom Charakter her aufgebaut? Also wenn ich das jetzt so kategorisiere, das kann man natürlich nicht eins zu eins, ja, aber wenn wir jetzt mal so diese zwei Beispiele nehmen, lässt du dich gerne treiben in deiner Geschichte und während des Schreibprozesses, dass du da vielleicht dann auch nochmal andere Themen mit einpflegst, auf die du am Anfang so gar nicht gekommen bist, oder legst du dir schon alles so zurecht im Vorfeld?
Ich bin wahrscheinlich dann eher die intuitive, also auf jeden Fall die intuitive Schreiberin. Jetzt nicht komplett ohne Struktur, weil ich weiß, im Vorfeld mache ich mir natürlich ganz klar Gedanken, wer sind meine Figuren, was für Themen möchte ich, also wenn ich jetzt über eine ganze Staffel spreche, welche Themen möchte ich ansprechen und habe auch schon irgendwie, das meine ich eben, im Alltag sammle ich dann schon mal irgendwie so ein, auch, es kann dann auch ein Song sein oder einfach nur irgendwo ein Zitat oder schon mal irgendwie so ein Dialog, der mir so aufploppt und oder auch ein Ort. Und das schreibe ich einmal irgendwie so für mich runter auf eine Seite. Das ist so ein bisschen strukturiert, aber es ist bei Weitem nicht irgendwie sowas, dass ich mir im Vorfeld ein großes Treatment schon mal zurechtschreibe. Und dann, wenn ich eine Folge schreibe, dann mache ich mir am Anfang schon eine kleine Struktur, dass ich so weiß, so, das sind jetzt so die Szenen, die drin vorkommen werden. Und dann fange ich aber einfach an zu schreiben und dann kommt es einfach auch runter. Also dann fließt es sehr intuitiv. Aber es kann dann auch mal natürlich sein, dass dann eine Szene dann doch nicht drin vorkommt, die ich dann für die nächste Folge mir aufspare. Oder dann ist es doch was anderes geworden. Aber klar ist, dass ich mir am Anfang schon sehr genau Gedanken mache, wer sind meine Figuren und wohin soll die Geschichte auch, also was ist das Ende der Geschichte? Das weiß ich schon definitiv, aber ich bin jetzt nicht jemand, der so den letzten Satz schon hat. Es gibt ja auch Autoren, Autorinnen, die das da ist es das Muss, dass man einfach schon genau weiß, okay, das ist jetzt der letzte Satz.
Wenn du zumindest das Ende schon so vorbereitet hast, wie sieht es da aus? Denkst du denn auch teilweise, okay, daraus lässt sich dann beispielsweise auch eine zweite Staffel produzieren oder denkst du nur dann in der einen Geschichte oder schon darüber hinaus, dass du sagst, ne, vielleicht lässt sich dann zwei oder mehr Teile draus machen?
Ja, also definitiv denke ich auch über eine Staffel hinaus, wobei es einfach wirklich auch auf die Geschichte ankommt. Ich bin kein Fan davon, dass man etwas tot erzählt, sondern das ist, weiß dann einfach auch dieses Authentische, was mir auch mir persönlich auch wichtig ist, dann irgendwann einfach, dann wirkt es halt irgendwie nicht mehr so. Dann wirkt es irgendwie, ich glaube, und das merkt dann auch dann der Fan, der Zuhörer, die Zuhörerin oder auch das Publikum. Bei Forever Club war mir ziemlich klar, also es war auch tatsächlich die Aufgabenstellung, dass man schon mal eine zweite Staffel im Kopf haben sollte. Und das fiel mir aber auch leicht, in dem Fall, da schon was auszuspinnen. Und für mich geht es auch über eine dritte Staffel noch weiter. Also, oder beziehungsweise über die zweite erstmal, aber auch über eine dritte würde es noch weitergehen, wobei dann für mich ziemlich sicher Schluss wäre. Also dann wäre so ein Punkt erreicht, da möchte ich dann auch beenden und dann kann man vielleicht im Kopf noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, was passieren könnte. Aber definitiv mache ich mir vorher noch schon mal Gedanken über, wie geht es möglichst weiter.
Aber so von offenen Enden hältst du dann nichts?
Also bei Forever Club war es zwar so, dass der WDR gesagt hat, hey, denk dir schon mal gleich mal eine zweite Staffel aus. Ja. Aber, und ich meine, es macht auch nur Sinn, dass man natürlich muss mal gucken, wie kommt es an beim Publikum, kann man sich das überhaupt leisten, da noch eine zweite Staffel zu machen. Und deshalb, es war nicht klar, dass das überhaupt eine zweite Staffel gemacht werden wird. Und so habe ich für mich ein gutes, und das ist jetzt auch bei Staffel 2 auch so, für mich schon immer im Schreiben, weil die lassen sich da nicht in die Karten schauen, da kann ich noch so fragen, wie sind die Zahlen, alles Mögliche. Das sind auch Prozesse, die sie gar nicht selber irgendwie entscheiden können. Dann eben die Redakteurinnen, mit denen ich spreche beispielsweise. Das ist dann schon eine größere Entscheidung. Aber da war für mich dann klar, okay, ich möchte gerne so ein Ende machen, dass es auch offen funktionieren kann. Also dass es entweder, also offen im Sinne von, dass der Zuhörer, die Zuhörerin dann einfach auch zufrieden ist, hey, okay, es gibt nur die eine Staffel, es gibt jetzt nur zwei Staffeln und ich habe meinen Frieden damit, ich habe nicht mehr so viele Fragen. Aber gleichzeitig auch dieses Gefühl, okay, es könnte weitergehen, also diese Hoffnung oder einfach dieses, dass es, ja, eigentlich im Prinzip beschreibt es ja beides, dieses offene Ende, dass es weitergehen kann und aber nicht unbedingt weitergehen müsste.
Es wird beim Schreiben auch mal Herausforderungen geben, dass man vielleicht einen Hänger hat, wo man sagt, na, vielleicht habe ich mich da jetzt in was verrannt, das funktioniert doch nicht so, oder mein Mann gibt mir Feedback, Mensch, das passt ja vielleicht so gar nicht, ja. Hast du mit solchen Herausforderungen zu kämpfen, also, oder was ist so grundsätzlich so deine größte Herausforderung beim Thema Schreiben?
Ich glaube, also ich müsste da wirklich sehr, sehr viel drüber nachdenken, ob ich jemals sowas hatte. Ich meine, ich stand noch nie vor so einem, ich nenne es jetzt mal Problem, dass irgendwas gar keinen Sinn gemacht hat.
Vielleicht auch so mit einer Art von Selbstzweifel vielleicht gegebenenfalls oder dem Erwartungsdruck, wenn, ich nenne jetzt das Beispiel WDR, ja, dass dieser Mensch jetzt muss aber fertig werden oder Selbstzweifel in Form von, jetzt haben mir zwei, drei Personen vielleicht gesagt, dass der Charakter doch nicht so passt. Ich weiß es nicht, ich nenne jetzt hier nur so Fallbeispiele, ne? Es muss jetzt gar nicht so darin münden, dass du selber vielleicht in dem Moment merkst, ach Mist, jetzt, das passt ja doch nicht so, wenn ich es jetzt nochmal so mit ein bisschen Abstand nochmal lese, wie sich ein Charakter beispielsweise entwickelt, weil, also korrigiere mich sehr, sehr, sehr gerne, ja, aber ich, so wie ich häufig kreative Menschen auch kennengelernt habe, sind die auch immer so vom gewissen Selbstzweifel dann auch getrieben, weil sie es vielleicht auch zu perfekt machen wollen dann auch ein Stück weit und das dann so der Knüppel zwischen den Beinen sein kann, nicht muss, ja, und das dann vielleicht eine Herausforderung auch einfach sein kann.
Ich muss da leider mit dem Kopf schütteln, also das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe diese beim Schreiben, also ich bin schon ein sehr zweifelnder Mensch, was mich und meine Arbeit angeht, also nicht falsch verstehen, aber in dem Prozess, wenn ich das schreibe, bin ich es absolut nicht und weil sich das fühlt sich dann auch, fühlt sich richtig an und ich glaube einfach, wenn auch etwas gut ist und sich richtig anfühlt, dann kommt man ja gar nicht in diesen Prozess und das ist auch das Feedback, was ich bekomme, war bis jetzt dann auch immer nur dann positiv darauf. Wovon ich mich auch ein Stück weit löse, ist, wenn ich in so einer Produktion bin und schreibe, dass ich für mich mich ganz, ganz bewusst auch so von gewissen Dingen fernhalte. Also ich konsumiere zum Beispiel dann keine, also insbesondere wenn ich in Produktion bin, also ich meine im Aufnahmestudio oder am Set bin, dass ich, dann konsumiere ich überhaupt keine anderen Medien, in, also Zeitungen und alles, was schon ganz klar, also News schon, aber keine anderen TV-Serien, weil ich mich davon zu schnell irgendwie eben dann auch so, ich nenne es mal, beeindrucken lasse und dann kommen die Selbstzweifel. Also ich bin ein Typ, der sich dann sehr selbst gut irgendwie schützen kann, indem ich halt nicht nach rechts und links gucke, gerade auch im bewussten in Prozessen, weil ich dann ganz genau weiß, jetzt kommen, jetzt würden diese Selbstzweifel kommen, das ist hier alles irgendwie Murks. Mhm. Und vielleicht ist es so ein bisschen die Geheimwaffe von mir, dass ich das eben einfach nicht habe. Und also irgendeine gute Serie, von der ich weiß, die wird jetzt released, und ich befinde mich aber in diesem Prozess, die gucke ich mir dann wirklich bewusst erst hinterher an, wo ich dann viel offener wieder damit umgehen kann, und ich dann sagen, es ist ja sowieso der Deckel zu und ich kann gar nicht irgendwie mich mehr so viel vergleichen oder es macht keinen Sinn. Und dieses negative Feedback habe ich bisher auch noch nicht erleben müssen in diesem Schreibprozess oder in dem Aufnahmeprozess.
Nicht, dass wir uns da missverstehen. Also zum einen, ich finde das total toll, wenn man so auch mit der Professionalität und dem Selbstbewusstsein, also dass man weiß, was man kann und was man auch nicht kann, ja, dann an die Arbeit geht und da seine Geschichte entwickelt und sich auch nicht von links oder rechts da so abbringen lässt, wenn sowas kommen würde. Und wenn du sagst, ich weiß, was ich schreiben möchte und das funktioniert und das bringe ich jetzt auch so aufs Papier, das ist ja wunderbar. Das war jetzt einfach nur so eine rein hypothetische Frage in Form von, gab es vielleicht mal so aus der Vergangenheit mal eine Herausforderung, aber wenn es die so in der Form gar nicht gab, ist das ja noch umso besser. Aber ich finde einen Punkt total spannend, den du auch gerade nanntest, in Form von, wenn du in diesem kreativen Schreibprozess bist, dass du dich nicht von anderen Medien dann beeinflussen lässt. Also News schaust du, aber jetzt nicht unbedingt so Serien oder andere Medien, wo du vielleicht Impulse für deine eigene Geschichte bekommen könntest, wo du dich dann hinterfragst, ah Mensch, das wäre ja was, und dadurch vielleicht von deinem eigentlichen Weg so abkommst. Ne? Das habe ich schon richtig verstanden, oder?
Ja, ganz genau. Ja. Das ist wirklich was ich sehr bewusst mache.
Würdest du das auch so Nachwuchsautorinnen und Autoren, die da jetzt vielleicht so reinhören hier in diesen Podcast und sagen, Mensch, ich schreibe auch so gerne Geschichten und worauf ist denn so zu achten, auch dann empfehlen, oder soll da jeder seine eigenen Erfahrungen machen?
Ja, ich glaube, das muss dann einfach, das kommt ja so auf den Charakter an, wie man ist. Ich weiß halt einfach, dass ich da so leicht zu beeinflussen bin, also im negativen Sinne auch. Und so fahre ich einfach am besten. Also ich würde natürlich gerne irgendwie lieber das Gegenteil sagen, das und empowern und sagen, hey, lass dich davon nicht abbringen und du bist super. Deshalb, das muss wahrscheinlich wirklich jeder für sich selber finden, wie was am besten da funktioniert. Ich finde es ja auch nicht falsch, sich Impulse irgendwie von anderen Machern, Macherinnen zu und da eben dann eben auch diese die verschiedenen Serien oder die Ergebnisse dann sich dazu holen. Da finde ich auch überhaupt nichts falsch dran, so ein bisschen zu klauen. Und genau richtig, halt, irgendwo braucht man ja auch Impulse.
Jetzt haben wir eben oder am Anfang der Aufnahme so ein bisschen intensiver auch über We Are gesprochen und halt auch die innovative Form des Storytellings gesprochen. Wenn du eine Geschichte entwickelst, ist es dir da schon wichtig, auch so diese, ich bezeichne es jetzt so, gewohnten Trampelpfade einer Geschichte zu verlassen und wirklich so neue Erzählansätze denn auch für dich zu entwickeln, dass du bei jeder Geschichte da auch so aktiv schaust, okay, was könnte jetzt ein Kniff sein des Storytellings, was so in der Form vielleicht bisher so gar nicht gang und gäbe ist?
Ich glaube, es ist nichts, was ich, was für mich wichtig ist, da, um eine Geschichte zu erzählen. Bei We Are war es einfach allein, weil ich eben die Plattform ja bedienen wollte und eine Geschichte auf Instagram erzählen wollte. Und da war es so letztendlich die einzige Möglichkeit. Aber zu viel Innovation und zu viel irgendwie, es muss dann einfach zum Projekt passen. Also, weil wenn man zu viel irgendwie das so, also, dann wirkt es vielleicht unnatürlich, wenn man dann das so in irgendwie sowas reinpressen will, wo es gar nicht hingehört, dieses Projekt. Deshalb ist also Innovation an und für sich muss jetzt nicht zwangsläufig bei jedem Projekt irgendwie dabei sein. Also bei Forever Club war es dann, ist natürlich dann schon ein bisschen dieses Innovative, dass es alles ein bisschen anders klingen soll, dass wir auch Songs benutzen. Das hat so in der Form auch noch kein Hörspiel gemacht. Ich weiß, dass das, ich habe das auch mitbekommen, dass irre gut ankommt. Jetzt nicht nur beim Publikum, sondern eben auch so bei anderen Leuten, die mich dann angefragt haben, hey, wie hast du das gemacht? Und dann muss ich da einfach auch wieder nur zurückgeben, hey, das ist einfach mein Musikgeschmack oder ich, ja, also das ist gar nicht irgendwie so, dass ich das, das ist auch wieder nicht so gewollt. Das natürlich ist das nicht alles irgendwie das, was Mika hört, irgendwie das, was ich zu Hause höre, sondern da ist auch ganz viel sind auch wieder in andere Impulse eingeflossen. Aber auch das ist einfach irgendwie was innovativ, intuitiv, nicht innovativ, sondern intuitiv dann irgendwie, was ich dann benutze. Und du musst mir jetzt sagen, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe oder
ja,
überhaupt.
Absolut. Ja, absolut. Natürlich.
Gut, also manchmal ist halt auch, wenn man zu viel irgendwie an Innovationen will oder zu viel will, dass es dann halt auch wieder irgendwie so ein bisschen zu gewollt rüberkommt. Und das ist so, was ich persönlich einfach nicht so mag.
Bei Forever Club stehen ja so die Themen Freundschaft, Ewigkeit und natürlich auch Verlust so im Vordergrund. Wenn du das für dich jetzt so runterbrechen müsstest, welche Motive oder Fragen wolltest du in Forever Club besonders erforschen oder vielleicht auch ein Stück weit beantworten?
Also natürlich ist dieses Thema Freundschaft ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es einfach die Zielgruppe, also die auch wieder nicht nur die Gen Z, sondern halt einfach die jungen Leute, das ist so mit das Wichtigste, wenn man fragt, hey, wenn du so einen jungen Menschen fragst, dann sind es halt eigentlich die Freunde. Aber klar, dem gegenüber steht auch dieses Außenseitertum, was ich beschreibe oder was halt auch ganz großer Bestandteil ist von Forever Club und mit dem ich mich auch gut identifizieren kann, auch als Jugendliche. Und dann ist es natürlich Leben und Tod. Ist auch wieder, also Forever Club hat sehr viele Gegensätze, die auch nicht zufällig, sondern bewusst dann auch so von mir gefunden wurden oder benutzt werden. Und natürlich auch die Schuld und Verantwortung. Ja, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Themen, die ich beschreibe oder die ich da anfasse bei Forever Club.
Gibt es da eine Figur in der Geschichte, die dir so besonders am Herzen liegt?
Nee, über die Frage, die habe ich mir auch schon mal gestellt, aber ist tatsächlich nicht so. Also Mika ist auch definitiv nicht ich. Jede Figur hat natürlich schon irgendwie Bestandteile auch aus meinem Leben oder aus meinem Umfeld. Also das ist zumindest darüber, wo ich auch meine ganze Inspiration hole, sind natürlich auch die Menschen in meinem Umfeld. Also es ist zumindest so, wie ich arbeite. Ich muss das natürlich, also ich für mich muss, damit dann auch die Figuren authentisch sind, das in irgendeiner Art und Weise schon mal Berührung gehabt haben mit diesen Themen, die auch diese Figuren durchleben. Also in Ansatzweise zumindest. Und deshalb ist das bei mir irgendwie ganz automatisch, dass ich so nach rechts und links gucke und mir meine Umwelt sehr genau angucke. Aber es ist keine Figur, die, ja, es ist, ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht ist es auch ein bisschen schade, aber es gibt jetzt so keine Figur, die, wie ich sage, die ist mir besonders nahe, weil ich mich mit ihr besonders verbunden fühle. Gibt es nicht und aber auch genau das Gegenteil dann auch nicht. Also es gibt auch keine Figur, die ich überhaupt nicht, die ich irgendwie ablehne.
Wenn wir uns von Forever Club lösen und über all deine Werke mal jetzt so schweben, gibt es da vielleicht so eine Figur, wo du sagst, ja Mensch, der fühle ich mich aus Gründen besonders verbunden oder die ist mir besonders gut so vom Charakter her auch gelungen, mit der kann ich mich am besten vielleicht, ja nicht identifizieren, aber mit der fühle ich vielleicht am besten so mit. in der Geschichte?
Also von dem, was ich bisher realisiert habe, gibt es da nichts. Es gibt einen Stoff, der sehr, sehr persönlich und auch sehr autobiografisch, wobei auch sehr verfremdet und nicht irgendwie bewusst oder sowas, sondern also schon bewusst, klar, aber jetzt nicht irgendwie, um da irgendwie was zu verstecken. Das ist ein Stoff, der spielt tatsächlich in den 2000er Jahren, also auch nicht in der Jetztzeit, aber ist auch ähnlich wie bei Forever Club, auch wieder so ein junger Stoff, der um eine junge Hauptfigur sich dreht. Und da sind sehr viele Bestandteile von mir drin und sehr viele Bestandteile von meiner Jugend verarbeitet. Ich bin nämlich ursprünglich aus Potsdam und bin dann als Jugendliche nach Starnberg, das ist eine Kleinstadt bei München, gezogen. Und das war für mich ein ziemlicher Culture Clash oder Kulturschock, den ich da so erlebt habe. Und ich weiß nicht, ob du Starnberg kennst, aber Starnberg ist halt so der Inbegriff von Reichtum, von Bonzentum, mhm, und dann eben auch Kleinstadt. Und das Potsdam ist schon eine große Stadt. Das war für mich als Jugendliche ziemlich, ziemlich krass, ziemlich prägend. Und da ist die Geschichte, die ich drumherum erzähle, hat aber natürlich auch ganz viel mit dieser Figur zu tun, die diese Erfahrung macht, weil diese Figur zieht dann eben auch von Berlin als 15-Jährige runter nach in eine Kleinstadt. Und da passiert aber ein schlimmes Verbrechen. Und da beziehe ich mich dann wiederum, also das ist etwas komplett, was ich nicht erlebt habe, aber das ist dann wieder auch etwas, ich will nicht zu viel verraten, weil ich so ein bisschen auch Angst habe, dass dann mal was irgendwie mitgemacht wird, ohne mich. Aber da beziehe ich mich dann auf einen Fall, der vor einigen Jahren tatsächlich in einer Kleinstadt in Bayern passiert ist. Und den verlege ich quasi 20 Jahre zurück. Und also dieses Setting Anfang der 2000er Jahre. Und ja, diese Hauptfigur, die den Blick von außen hat, weil sie eben von einer ganz anderen Welt kommt, aus Berlin, hat geht diesem Fall dann auf die Spur. Und das ist schon definitiv eine Figur, die ganz, ganz viele Bestandteile von mir hat und der ich mich natürlich dann dadurch auch verbunden fühle. Mhm. Aber dieses Projekt gibt es bisher noch nicht. Vielleicht demnächst, aber kann ich noch nicht dazu viel zu sagen.
Okay, okay. Ja, das, was du sagst, so, um vielleicht mal so eine kleine Weiche zu stellen, was so Potsdam, meine Mutter kommt auch oder kam gebürtig aus Potsdam. Insofern, wunderschöne Stadt. Ich bin gebürtiger Rheinländer und habe ein paar Jahre in München gewohnt. Da war der Kulturschock ein kleines bisschen schon da.
Kenne ich. Also das kenne ich, dass es Rheinländer sagen. Ja. Aber ich glaube, es würde fast jeder sagen, der nach München kommt, von außerhalb.
Mhm. Ja. Allerdings war er doch deutlich weniger ausgeprägt, als ich von München nach Hamburg gezogen bin. Also die Hamburger und ich sage jetzt Bayern sind sich da in Teilen sehr ähnlich, jetzt nicht, mhm, was so das Konservative dann vielleicht ein Stück weit betrifft, ja, so die Lebensart, sondern das erstmal Distanzierte, ne, alle, die ja nicht aus Bayern kommen, das sind die Preußen und die wollen wir ja eigentlich gar nicht, das hast du jetzt so hier nicht in Hamburg, aber man hat erstmal so eine gewisse Distanz, die Rheinländer sind ja bekannt dafür, sofort alle in den Arm zu nehmen, das kann man auch gut oder schlecht finden, ja, aber das ist da zumindest ein bisschen ähnlich. Wo du schon sagst, Mensch, du hast da schon so ein Projekt, ob das mal umgesetzt wird, steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, buchstäblich. Aber wenn wir mal so in die nähere Zukunft schauen, auf was darf ich mich denn als Fan deiner Geschichten und auch der Leute da draußen so vielleicht als nächstes freuen? Wird es eine dritte Staffel von Forever Club geben? Wird es eine ganz neue Geschichte geben? Wenn ja, wo? Ich habe Fragen.
Ich kann sie dir leider nicht beantworten. Verdammt. Also zu Forever Club, da kann ich dir leider nicht sagen. Das ist, ich habe es mal an einer anderen Stelle gesagt, also im Kopf sind 3 bis 4 Staffeln. Mhm. Und was ich sagen kann, ist, dass ich sehr, also schon als ich Forever Club entwickelt habe, ziemlich klar war, dass ich da gerne eigentlich eine Videoserie draus machen möchte. Also ich nenne es jetzt mal Videoserie, ne, weil das andere ist Audio. Also eine visuelle Serie oder TV-Serie, es ist so schwierig im Deutschen einen Begriff zu finden. In Amerika ist es einfach TV-Show oder Series und es ist klar. Aber da kann ich auch leider, also das ist ein Projekt, das ich unglaublich gerne umsetzen wollen würde, wieder zurück zum Film mit diesem Projekt zu gehen. Und ja, du siehst schon oder hörst schon, ich kann dir leider nicht genau, ich kann mir da noch nicht in die Karten blicken lassen.
Das Verdammt. Ist es. Nein.
Also es sind ein paar Sachen in den Startlöchern, aber ich kann sie noch nicht erzählen.
Alles in Ordnung, das verstehe ich. Vielleicht die letzte Frage, auch gerade wo du so den US-Markt nochmal angesprochen hast. Was ist denn für dich so, ist es leichter zu produzieren, entweder für den US-Markt oder für den deutschen Markt? Gibt es so ein Faible, wo du sagst, oh Mensch, lieber dafür als anders?
Also definitiv als Deutsche ist es viel einfacher, in Deutschland zu produzieren. Das ist einfach klar. Also als Nicht-Native-Speaker hast du immer diesen Stempel, dass du kein Native-Speaker bist, und dadurch hast du es auch einfach schwerer und dann wird dir das nicht zugetraut. Was ich halt an dem amerikanischen Markt so toll finde, ist, dass da wirklich, auch wieder um ein Klischee zu bedienen, alles Mögliche ist. Und da ist dann, kann man eben auch als noch relativ junger irgendwie No-Name plötzlich, wenn du einfach einen guten Stoff hast und der zur richtigen Zeit an der richtigen, ich meine gut, die richtige Zeit an der richtigen Stelle brauchst du auch in Deutschland, aber das ist dann oftmals trotzdem in Deutschland hast du es so schwer, da den kleinen Fuß irgendwie in die Tür zu bekommen. Und das ist in Amerika, geht es dann schon schneller, weil da einfach das Projekt dann auch im Vordergrund steht. Und so konnte ich beispielsweise dann auch mit einem sehr renommierten Showrunner, Filmproduzenten zusammenarbeiten oder TV-Serien Produzenten zusammenarbeiten, was in Deutschland jetzt in der Form gar nicht so möglich gewesen wäre. Aber natürlich ist es dann doch wieder viel einfacher in Deutschland, das machen zu können, weil du eben nicht dich nicht immer so beweisen musst dann mit der Sprache. Aber da sind es dann halt wieder andere Hürden. Mhm. Also, ja, das ist keine eindeutige Antwort, aber so zwei Antworten, die irgendwie dann das Gegenteilige sagen, ist mir schon bewusst.
Nein, aber alles gut. Jette, mein Fragenkatalog, den ich so an dich hatte und auch viel darüber hinaus, ist abgehakt. Also ich bin jetzt erstmal wunschlos glücklich und möchte dir zum Ende hin einfach nochmal von Herzen vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine für mich wirklich unglaublich spannenden Auskünfte geben. Auch wenn es nicht immer so eine eindeutige Antwort gab, aber das ist ja dann auch das Schöne. Es ist ja nicht alles so einfach, immer mit Ja oder Nein zu beantworten. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern bunt. Das war ein sehr bereicherndes Gespräch mit dir. Vielen lieben Dank.
Dankeschön, Patrick, für deine vielen Fragen.
Halt, Moment, stopp, bevor du diese Folge des Heldenchaos-Podcasts beendest, noch eine riesig große Bitte an dich. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann würde ich mich riesig freuen über eine positive Bewertung auf Apple Podcast und oder Spotify. Das hilft diesem Podcast tatsächlich mehr, als du jetzt vielleicht denken magst, und es ist für dich komplett kostenlos. Ansonsten solltest du Feedback haben, Fragen oder sonst was auf dem Herzen. In den Shownotes der Episode findest du alle Kontaktmöglichkeiten sowohl auf Social Media als auch über ein gutes altes Kontaktformular. Also, wenn du was auf dem Herzen hast, lass es mich gerne wissen und ich freue mich dann von dir zu lesen und vielleicht ja auch von dir zu hören. Ob du jetzt eine positive Bewertung abgibst oder diesen Heldenchaos-Podcast weiterempfiehlst oder mir Feedback hinterlässt, ich sage von Herzen vielen, vielen Dank dafür. Und man hört sich.